Zucker im Tank ist so eine Gruppe, die es jetzt, oder eine Kampagne eigentlich eher, die es jetzt seit einigen Jahren gibt. Und zwar ist es entstanden aus dem Gedanken heraus, dass wir es wichtig fanden, Kleingruppen zu stärken und viele Workshops zu machen und Menschen die Möglichkeit zu geben, Wissen zu teilen, das so in der Klimabewegung bestand. Und ja, wir auch das Gefühl hatten, vor allem nach den großen Ende-Gelände-Aktionen, dass eigentlich Menschen auch Lust haben, noch mehr in Aktion zu treten. Zum Beispiel bei den Aktionstagen im Rheinland war das oft so, dass dann Ende Gelände vorbei war und Leute eigentlich noch Lust hatten, weiterzumachen. Und wir das Gefühl hatten, dass es eben cool ist, Menschen zu ermächtigen, auch das mehr im Alltag zu etablieren und ja, Skills zu lernen für kleinere Gruppenaktionen.
Freitag und am Samstag gab es eine Vielzahl von ganz kleinen Aktionen, so bundesweit zerstreut. Da gab es so eine schöne Landkarte unter dem Motto Aufstand mit Abstand, um auf klimaschädliche Wirtschaftsstrukturen hinzuweisen und darauf, dass da noch zu wenig getan wird, um den Klimawandel wirklich zu stoppen. Beschreib doch mal, was es da an Aktivitäten am Freitag und Samstag so gab.
Also es gab, wie du schon sagtest, eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Aktionen und es gab zum Beispiel eine Aktion in Köln, da wurde vor der Shell-Raffinerie demonstriert und auch blockiert, also die Lkw-Zufahrt wurde dicht gemacht mit Fässern und Tripods. Es gab eine Aktion in Kiel, bei der ein Stück Wald besetzt wurde gegen den Autobahnausbau. Es gab Rallye-Konzepte, also das waren so Rallyes, Aktionsrallyes, die überall in unterschiedlichen Städten stattgefunden haben, wo wir das Gefühl auch hatten, es ist cool, so ein niedrigschwelligeres Angebot zu haben und Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und das dann eben auch öffentlich anzukündigen und so. Und es gab was zu Zement, zu Heidelberg Zement, also weil die Zementindustrie ja auch so ein Aspekt der Klimazerstörung ist, der selten Erwähnung findet. Zwei Steinkohlekraftwerke wurden blockiert, eins in Mannheim, das Großkraftwerk in Mannheim und ein Heizkraftwerk in Berlin-Moabit. Jetzt bin ich unsicher, ob ich schon alles aufgezählt habe, aber das war noch unter einer Sache. Sonntag gab es noch eine Ackerbesetzung, also auch die Thematik Landwirtschaft war irgendwie vertreten.
Ja, es waren ja auch sehr viele Einzelaktionen, aber so ein bisschen als Resümee für mich ist da rausgekommen auch, dass ja die Bewegung für Klimagerechtigkeit an sich, die ist ja häufig sehr auf die Kritik an der Energieerzeugung durch Kohle und den Kohleabbau fokussiert und bei euch scheint es ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, oder? Stimmt das?
Ja, also ich glaube schon auch, dass du recht hast, also die Kohle war lange im Fokus, einfach auch, weil es der dreckigste und klimaschädlichste Energiesektor ist. Und dementsprechend wurde das lange also gefordert, dass sozusagen diese ganzen Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden und der Kohleausstieg erfolgt. Ich glaube aber schon, dass inzwischen auch so ist, dass die Klimabewegung sich breiter aufstellt, die Klimagerechtigkeitsbewegung, dass zum Beispiel der Bereich Automobilindustrie immer mehr in den Fokus kommt. Es wurde ja zum Beispiel die IAA in Frankfurt, diese Automesse, blockiert und es gab eine Aktion gegen VW in Wolfsburg vor ungefähr einem Jahr war das, glaube ich. Also ich glaube, dass diese Bandbreite an Themen schon auch größer wird. Landwirtschaft ist ja auch ein großes Thema. Ja. Aber natürlich ist es wichtig, da an verschiedenen Stellen der Klimazerstörung einen Hebel anzusetzen und versuchen, dort was zu verändern. Ja,
Ja, jetzt gibt es bei euch auch so dieses Prinzip der Kleingruppen und ich dachte mir so ein bisschen, ja, bei einer Bewegung wie der Bewegung für Klimagerechtigkeit, da wird schon sehr viel getan, aber ist das nicht auch ein bisschen sehr kräftezehrend, diese ständigen Demos und Proteste, oder? Habt ihr ein Konzept dagegen?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass die Vorbereitung von so Aktionen sehr die Kapazitäten frisst und auch kräftezehrend ist. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass es so ein Empowerment gibt, also dass durch diese Vorbereitung auf so Aktionen mehr Menschen zu bestimmten Dingen befähigt werden. Also keine Ahnung, zum Beispiel haben wir jetzt im Vorfeld ganz viel Workshops zu Pressearbeit gemacht und ich glaube schon, dass es da so eine Form der Wissensweitergabe auch gab und dass das auch sehr gut funktioniert hat und jetzt eben mehr Menschen mehr über Pressearbeit wissen. Und ja, also ich glaube, dass wir eben auch eine Bewegung sind, die ja ständig wächst und ich glaube, da gibt es halt auch viele Ansatzpunkte, wo wir jetzt vielleicht sagen müssen, wir gehen mehr auf Fridays for Future zum Beispiel zu und machen auch Angebote, was wir sozusagen jetzt in den letzten Jahren an Wissen oder Erfahrung angesammelt haben, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch ein großes Interesse, von deren Erfahrungen zu lernen.
Ja. Ja, wie waren jetzt eigentlich am Freitag und am Samstag eure Erfahrungen mit Polizei und Sicherheitskräften, vielleicht von Unternehmen in den Tagen? Also da habt ihr ja auch jede Menge Erfahrung wahrscheinlich schon gesammelt, aber ist wahrscheinlich auch immer wieder schwierig, da Leute dann, die inhaftiert werden oder so, da rauszukriegen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Es gab jetzt zum Beispiel in Köln den Fall, also ich würde das hier so beispielhaft das vielleicht machen, es gab in Köln zum Beispiel den Fall, dass den Leuten angedroht wurde, dass sie unter Umständen für 7 Tage festgehalten werden, was nach dem neuen Polizeigesetz in NRW so auch möglich ist. Also diese Gesetzesänderung, also diese spezielle Gesetzesänderung bei Personalienverweigerung, ist auch mit dem Hintergrund entstanden, dass im Hambacher Forst das eben immer mehr eine Praxis wurde und da die Polizei darauf reagiert hat. Und ja, also das ist natürlich ein Unding, dass Menschen für Aktivismus irgendwie für mehrere Tage der Freiheit beraubt werden sozusagen. Und ja, ich glaube, es kam letztendlich nicht dazu. Also die Gewahrsamnahme hat dann nach 48 Stunden geendet. Und es gab aber jetzt so Erfahrungen mit Gefangenschaft auf jeden Fall an verschiedenen Orten, wo Aktionen stattfanden. Ja.
Ja, das ist ja schon mal positiv, dass die Personen dann auch wieder in Freiheit gelangt sind. Reaktionen der Polizei sind ja in einer gewissen Weise auch vorher kalkulierbar, denke ich mal, für euch. Wie habt ihr denn die Reaktionen so von der Bevölkerung oder von Menschen, die eure Aktionen wahrgenommen haben? Ja, wie war das für euch? Seid ihr da mit Leuten ins Gespräch gekommen?
Also ich war ja selber nicht unterwegs, deswegen kann ich das jetzt nur über Erzählungen, die ich dann im Nachhinein gehört habe, beantworten. Also das war so, dass es da ganz unterschiedliche Reaktionen natürlich gab. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass bei dieser Shell-Blockade bestimmte LKW-Fahrer halt total aggressiv reagiert haben auch, was ja auch teilweise natürlich verständlich ist, weil die sozusagen ja da arbeiten und dann sich dadurch eventuell ihre Arbeitszeit verlängert. Trotzdem sind da, glaube ich, auch interessante Gespräche daraus entstanden, weil ja unser Anliegen nicht war, jetzt irgendwie die Leute, die da arbeiten, also weder in den Kohlekraftwerken noch zum Beispiel jetzt bei Shell oder da LKW fahren oder so, die irgendwie anzugehen, sondern natürlich wir ein anderes Ziel hatten. Ja, ansonsten zum Beispiel vor GESA, also vor der Gefangenen-Sammelstelle, waren Leute total solidarisch, Nachbarn, NachbarInnen, und haben dann zum Beispiel Getränke und Essen vorbeigebracht. Da gab es interessante Gespräche. Ich glaube, also ich denke, dass es auch super wichtig ist, was zum Beispiel alle Dörfer bleiben machen, die ja so einen längerfristigen Organisierungsprozess haben, wo so Leute aus der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind, aber auch Menschen aus den Dörfern, die halt jetzt direkt betroffen sind oder auf eine andere Weise betroffen sind. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr auch machen, sozusagen mit den Menschen arbeiten, ja, und uns zusammen irgendwie organisieren.
Ja, ihr seid ja eigentlich auch ein Projekt als Zucker im Tank, das sozusagen eine Vernetzung darstellt aus vielen Einzelinitiativen. Also ihr seid auch so ein Projekt, das sich quasi aus so einzelnen separaten autonomen Initiativen wie Ende Gelände oder so zusammensetzt, oder? Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
Also bei diesen Aktionstagen war das auf jeden Fall so, dass unterschiedlichste Gruppen teilgenommen haben. Es gab Ende Gelände-Ortsgruppen oder auch Antifa-Ortsgruppen, aber Extinction Rebellion, Fridays for Future, da haben unterschiedliche Ortsgruppen teilgenommen oder auch eben so selbstorganisierte Kleingruppen. Also das war eine wilde Mischung. Ja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Ansatz, dass wir sozusagen versuchen, da verschiedene Leute zusammenzubringen und auch ja, eine gemeinsame Diskussion vielleicht haben über was sind sinnvolle Vorgehensweisen oder so.
Guter Letzt wurde ja am Sonntag in Hamburg noch die Otto-von-Bismarck-Straße in Black Lives Matter-Straße umbenannt. So, die Aktion fällt auf den ersten Blick so ein bisschen aus dem Rahmen, so, der so Richtung Ökologie, Antikapitalismus geht. Wieso ist diese Verbindung trotzdem wichtig? Was kannst du dazu sagen? Wie ist das wahrscheinlich, antirassistische und ökologische Kämpfe zu verbinden? Wo sind da die Ansatzpunkte?
Ja, also genau, wir haben eben dieses, also uns ist wichtig, dieses Prinzip der Connecting Movements auch voranzutreiben und verschiedene Bewegungen zusammenzubringen. Und ja, ich glaube, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte zum Thema Antirassismus und Klimagerechtigkeitskämpfe. Also zum einen ja, was ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben, dass es eben eine unterschiedliche Betroffenheit gibt aufgrund der herrschenden globalen Machtverhältnisse eben der Klimawandel in erster Linie im globalen Norden erzeugt wird, aber sich vor allem im globalen Süden niederschlägt und da die krassesten Auswirkungen hervorruft. Also das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Ja, aber ich glaube auch so Konsequenzen in jetzt im globalen Norden. Zum Beispiel war das ja gut sichtbar in den USA, als es diesen Wirbelsturm gab in
Katrina?
Das ist nur die Stadt Katrina, aber welche Stadt war es noch?
New Orleans.
New Orleans, genau. Sorry. Als es den Wirbelsturm in New Orleans gab, war da, glaube ich, auch, also sozusagen in der Gesellschaft des globalen Nordens, eine sehr ungleiche Betroffenheit wahrnehmbar. Ja, dass zum Beispiel in erster Linie die schwarze Community in den USA sehr stark betroffen war. Und da denke ich, genau, das ist zum Beispiel so eine Verbindungslinie, die sich herstellen lässt zur Black Lives Matter-Bewegung.
Ja, dann sind wir jetzt beinahe am Ende angelangt unseres Gesprächs. Vielleicht kannst du nochmal auf die Internetpräsenz von Zucker im Tank oder dem Aufstand mit Abstand hinweisen.
Ja, genau. Also ihr könnt uns bei Twitter folgen. Das ist jetzt vor allem an den Aktionstagen viel passiert. Das ist Hashtag Aufstand mit Abstand gibt es. Aber der Twitter-Account ist @zucker_im. Und wir sind erreichbar unter www.zuckerimtank.net. Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeikommen und euch informieren über kommende Pläne.